Heute haben wir ja den drittletzten Sonntag im Kirchenjahr, liebe Gemeinde. Und dazu ist uns ein Text in der sechsten Reihe gegeben, der im ersten Thessalonicher Brief steht. Und dort im fünften Kapitel, ab Vers 1, heißt es: Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr seid alle Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasset uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasset uns wachen und nüchtern sein. Zeiten haben wir schon erlebt. Zeiten, von denen wir tagelang erzählen könnten. Kriegszeiten zum Beispiel, als wir jede Nacht im Keller hockten und vor dem nächsten Luftangriff zitterten. Der Vater war im Feld und der Bruder bei der Flak. Nicht nur einmal flogen die Fenster heraus und mussten durch Pappe ersetzt werden. Kriegszeiten. Oder Nachkriegszeiten zum Beispiel, als wir mit dem Leiterwägelchen zum Hamstern fuhren. Weil wir keine Ami-Zigaretten besaßen, bekamen wir auch nichts. Die Mutter musste die Bratkartoffeln ohne Fett auftischen. Nachkriegszeiten. Oder ganz andere Zeiten zum Beispiel. Krankheitszeiten, als wir immer schwächer wurden. Schließlich landeten wir im Krankenhaus. Die Ärzte machten ein ernstes Gesicht und die Schwestern sagten auch kein Wort. Sollte das Leben schon mitten im Leben zu Ende sein? Krankheitszeiten. Was für Zeiten? Zeiten waren das. Von den Zeiten ist nicht nötig, euch zu schreiben. Der Apostel hat recht, die sind uns tief ins Gedächtnis eingegraben. Und Stunden haben wir schon erlebt. Stunden, von denen wir stundenlang berichten könnten. Sternstunden zum Beispiel. Als wir unseren Stern vor den Traualtar führten. Die Schwiegermutter war schließlich unter Zurückstellung erheblicher Bedenken einverstanden mit der Ehe. Und es war ein strahlender Tag. Sternstunden. Oder Schicksalsstunden zum Beispiel, als wir mit dem Auto in die Leitplanken krachten. Gott sei Dank hielt der Gurt. Unversehrt entstiegen wir einem Trümmerhaufen. Schicksalsstunden oder Abschiedsstunden zum Beispiel, als wir die Tochter zum Haus hinausgeleiteten. Ohne vorherige Absprache hatte sie einfach ihre Sachen gepackt. Sie wollte jetzt endlich mit ihrem Freund zusammenziehen. Abschiedsstunden. Was waren das für Stunden? Stunden haben wir schon erlebt. Von den Stunden ist nicht nötig, euch zu schreiben. Der Apostel hat wieder recht. Die sind uns ins Herz eingegraben. Aber das ist die Frage, ob uns nicht über diesen Zeiten und Stunden der Blick auf den Augenblick seines Kommens aus dem Blick geraten ist. Wissen wir noch von Daniel 7, er wird kommen auf den Wolken des Himmels. Wissen wir noch Jesaja 2, der Tag des Herrn wird kommen. Wissen wir noch Jesu Wort selbst, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Es gibt kein wichtigerer Termin, als dies einer ist. Deshalb mahnt der Apostel, lasst doch einmal eure Zeiten. Vergesst einmal eure Stunden. Werft den Blick auf den Augenblick seines Kommens. Das ist kein Seitenblick auf eine große Illusion, wie Max Frisch meinte, als er schrieb, dein Reich komme. Das ist die allergrößte Illusion auf Erden. Das ist kein Fernblick auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, wie Bert Brecht meinte, als er schrieb: Der Tag steht in den Türen, man kann den Nachtwind spüren, es gibt kein Morgen mehr. Es ist kein Angstblick auf den Tag X, wo alles in Feuer untergehen wird und nur noch ein verheerender Day After übrig bleibt. Nein, das ist der Durchblick auf den Tag seines Kommens, den Philipp Nicolai in unserem Gesangbuch so beschrieben hat. Zion hört die Wächter singen, das Herz tut ihr vor Freude springen. Sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig. Ihr Licht geht auf, ihr Stern geht auf. Wer diesen Durchblick hat, liebe Freunde, wer diesen Durchblick hat, und so sagt es hier der Apostel seiner thessalonischen Gemeinde, der wird jeden Augenblick mit ihm rechnen. Der wird jeden Augenblick durch ihn füllen und der wird jeden Augenblick auf ihn hoffen. Das also ist das Erste. Jeden Augenblick mit ihm rechnen. Ein Kaminfeger hängt einen Zettel ans Gartentor. Komme am Donnerstag. Nun weiß die Hausfrau, dass sie das Damenkränzchen absagen muss. Oder der Autovertreter kündigt seinen Besuch telefonisch an. Bin am Samstag in ihrer Gegend. Nun weiß der Hausvater, dass er trotz besten Vorsätzen beim neuen Modell wieder weich wird. Oder die Großtante schreibt in einem Brief: Verbringe den nächsten Urlaub bei euch. Nun weiß die Familie, dass es diesmal mit der Erholung nichts wird. Jesus macht es anders. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Der Langfinger klebt keinen Zettel an die Haustür, komme am Donnerstag. Der Einbrecher kündigt seinen Besuch nicht telefonisch an. Der Räuber schreibt keinen Anmeldebrief. Jesus kommt unerwartet. Alle Prognosen sind falsch. Jesus kommt unberechenbar. Alle Berechnungen sind aus den Fingern gezogen. Jesus kommt urplötzlich. Alle apokalyptischen Terminkalender sind Makulatur. Aber nun nicht so, dass er wie ein Einbrecher durchs Kellerfenster unseres Hauses, Lebenshauses steigt und Schubladen und Ecken und Kellerräume durchstöbert und das Wichtigste mitnimmt. Er kommt wie ein Dieb, nicht als ein Dieb, der unseren Krimskrams benötigte. Als der Herr tritt er durch die Haustür und steht plötzlich vor uns. Da mag der eine zu ihm sagen: Haben Sie nicht draußen an der Haustür gelesen, Hausieren verboten? Ich will nichts mit ungebetenen Gästen zu tun haben. Machen Sie, dass Sie von meiner Matte kommen. Aber Jesus kommt. Da mag der andere sagen: Ich bin total überbeschäftigt. Ich habe im Augenblick überhaupt gar keine Zeit. Können wir nicht einen späteren Termin vereinbaren? Aber Jesus kommt. Da mag der Dritte sagen: Ich habe es doch studiert. Die Auferstehung ist überhaupt nicht passiert. Das Grab war nicht leer. Sie gibt es ja gar nicht. Aber Jesus kommt entgegen allen Erwartungen, Wünschen und Vorstellungen. Eines Tages steht er leibhaftig vor uns. Um diese Gottesbegegnung kommt keiner herum. Mit 14, mit 18 oder 84 nicht. Um diese Gottesbegegnung kommt keiner herum. Kein geringerer als der Physiker und Philosoph, Wissenschaftler Karl Friedrich von Weizsäcker hat es in einem Festvortrag kürzlich so gesagt: Die Gemeinde, die nicht, um die alten Worte noch einmal zu gebrauchen, auf die Wiederkunft des Herrn wartet, hat den Kern ihres Wesens, ihre Kraft aufgegeben. Wir können es heute noch zugespitzter sagen: Wer nicht mit der Wiederkehr in seinem Leben rechnet, verrechnet sich gründlich. Selbst unser Sterbetag bringt uns um diese große und letzte Begegnung nicht herum. Wenn wir vor seinem Kommen aufs Leidenslager geworfen werden, wenn wir vor seinem Erscheinen das Todestal durchlaufen müssen, wenn wir vor der Wiederkunft Jesu sterben müssen, Freunde, dann wird unser Sterbetag zum Begegnungstag mit diesem Herrn, so wie es Martin Luther formuliert hat. Jedes Menschentod ist sein jüngster Tag und ihr Tod wird dann der jüngste Tag sein. Deshalb, lasst uns doch nicht einfach in den Tag hineinleben. Lasst uns doch nicht einfach die Tage ausleben. Lasst uns doch auf diesen letzten großen Tag zuleben. Wer den Durchblick hat, der wird jeden Augenblick mit ihm rechnen. Und das andere, was hier steht, jeden Augenblick durch ihn füllen. Das Wissen, dass der Gast jeden Augenblick im Zimmer stehen kann, löst bei einer Hausfrau zwei mögliche Reaktionen aus. Entweder sie wird in eine hohe Aktivität verfallen, so nach dem Motto, jetzt aber nichts wie los. Keuchend jagt sie zwischen Küche und Keller und Kaminzimmer. Das Wasser muss aufs Feuer, der Sekt ins Eis und die Blumen auf den Tisch. Jeder Augenblick ist mit Hektik gefüllt. Die Frau rotiert. Und die andere Möglichkeit ist die, dass sie in eine tiefe Passivität verfällt. So nach dem Satz, es hat ja doch alles gar keinen Wert mehr. Müde lässt sie sich in ihren Sessel fallen. Nur nicht an nachher denken. Jeder Augenblick ist von Resignation und Schlaf erfüllt. Doch die Frau resigniert. Und das ist bei Menschen nicht anders, die auf das Kommen des Herrn warten. Die einen, die werden so aktiv, dass sie nicht mehr zu halten sind. Damals rannten sie im letzten Jahrhundert bis nach Amerika und Russland, um die Wiederkehr Jesu überhaupt nicht zu verpassen. Jeder Augenblick war mit Hektik ausgefüllt. Und die anderen, die ließen es so langsam angehen, dass sie keinen Strich mehr taten. Felder wurden nicht mehr bestellt und Häuser nicht mehr gerichtet, weil ja der Herr doch wiederkomme. Jeder Augenblick war mit Resignation und Schlaf erfüllt. Und der Apostel sagt, beide Reaktionen sind falsch. Sowohl die hohe Aktivität als die tiefe Passivität sind angesichts der Realität Jesu vom Übel. Dieser Herr will doch keine abgerackerten Leute, die durch die Tage hetzen und keine Stille mehr finden. Ruhet ein wenig, hat er seinen Leuten gesagt, die von einem schweren Einsatz kamen. So wie es an diesem Morgen in diesem schönen Gotteshaus auch gilt. Ruhet ein wenig. Aber andererseits will er keine verschlafenen Leute, die nur noch alle Viere von sich strecken und vor sich hindämmern. Lasset uns wachen und nüchtern sein. Lasset uns essen und arbeiten. Lasst uns auch schlafen und ausruhen. Lasst uns lieben und loben. Lasst uns alles das tun. Lasst uns jeden Augenblick durch diesen Jesus gefüllt sein. Oder so. Lasst jeden Augenblick so gefüllt sein, dass wir uns nicht schämen müssen, wenn er wiederkommt. Als Bub verbrachte ich meine Ferien bei der Oma, die nicht nur ein großes Haus, sondern auch ein weites Herz hatte. Fast alles war erlaubt. Als wir uns einmal Kastanienlaub und Zeitungspapier besorgten, um daraus eigene Zigaretten zu drehen, verzogen wir uns doch vorsichtshalber ganz hinauf unters Dach. Und dort entstanden jene umweltfeindlichen Klimmstängel, die jeden Kammerjäger ersetzten. Aber mitten im schönsten Tabakkollegium hörten wir langsame Schritte. Bevor wir unsere Markenerzeugnisse durch die Dachluke entfernen konnten, ging die Tür auf. Und dann stand die Großmutter unter uns. Liebend schaute sie einen jeden an. Bis heute schäme ich mich in den Boden hinein. Natürlich drehen wir keine Kastanienblätter mehr. Aber wir drehen ja ganz andere Dinge. Manchmal werden ganz böse Dinge gedreht. Manchmal drehen wir anderen etwas an. Manchmal drehen wir uns nur um die eigene Achse. Manchmal sind wir ganz wie verdreht. Das apokryphe Jesuswort gilt: Wobei ich euch antreffe, danach werde ich euch richten. Sicher muss ich nicht immer in Hochform sein. Aber der Herr soll mich nicht treffen, dass ich mich in den Boden hineinschämen muss. Der Herr soll mich nicht treffen, dass ich Böses oder Schmutziges gerade tue. Der Herr soll mich nicht so antreffen, dass ich Nichtiges und Wertloses und Böses und Hässliches gerade tue. Mein Herr soll mich so antreffen, dass ich keine Minute meines Lebens vertrödle. Doch jeder Augenblick meines Lebens ist ein Moment, ein kostbarer Moment, den ich nicht verplempern will. Wer diesen Durchblick hat, der wird jeden Augenblick durch ihn füllen und füllen lassen. Und ein letztes: Jeden Augenblick auf ihn hoffen. Vor uns wird kein Fremder stehen. Vor uns wird der stehen, der schon auf dieser Erde gestanden hat. Der Wiederkommende ist kein anderer als der Gekommene. Seine Leute werden ihn sofort wiedererkennen als den Heiland, der damals in die Hütten ging und mit seiner Hand Heilung schaffte. Als der Lehrer, der sich auf den Berg setzte und die Menschen im Gesetz unterwies. Als der Gastgeber, der die Hungrigen an seinen Tisch einlud und sie alle satt machte. Als der Leidende und Gehängte, der Entsetzliches für uns durchmachte. Als der Auferstandene, der seine durchgrabenen Hände erhob und Frieden verkündigte in dieser Welt. Als der Erhöhte, der den Zepter in Händen hält und dem alle Macht gehört im Himmel und auf Erden. Deshalb rechne ich nicht mit einem Tag, an dem menschliche Wirrköpfe durch einen Kurzschluss diese Erde in einen Feuerball verwandeln werden. Deshalb fürchte ich keinen Tag, an dem menschliche Hybris durch einen Befehl sich selbst ausrottet. Deshalb warte ich auch nicht auf einen Tag neuer Sinnfluten oder neuer Sinnverstrahlungen. Ich warte auf den Tag des Herrn, von dem es heißen wird: Siehe, ich mache alles neu. In meinem Leben, wo so viel drunter und drüber geht, in unserer Welt, wo wir nicht durchsehen, in unseren Sorgen und Nöten, dann wird es heißen: Siehe, ich mache alles, alles, alles neu. Bei einer Ausgrabung im Sinai-Gebiet wurde im Wüstensand ein noch erhaltener Brief gefunden. Er stammte laut Unterschrift von einer ägyptischen Bäuerin, die einer Trauerfamilie nur die resignierenden Worte weitergeben konnte: Freilich, man kann ja auf nichts hoffen. Deshalb tröstet euch untereinander und miteinander. Dieser Brief, in der Bibel erhalten, lautet anders. Er stammt laut Unterschrift von einem apostolischen Zeugen, der es am eigenen Leib erfahren hat. Und nun diese Wahrheit allen Trauernden unter uns, allen Geschlagenen, allen Zweifelnden heute Morgen, allen Kaputten und am Boden Liegenden persönlich sagen will: Warte, warte auf den Herrn. Der Herr kommt und er wird's wohl machen, auch in Ihrem Leben. Er wird's wohl machen. Ich wünsche Ihnen jeden Augenblick diesen Durchblick. Amen.